Also wir sprechen über ein Leben bis zum 1. April 21 und ein Leben seit dem 1. April 21 und das ist ein anderes Leben. 14 Tage vorher hat meine Frau zu mir, wir gehen viel Radfahren, Wandern, irgendwo, ich glaube in der Isar, zu mir gesagt, wie gibt es eigentlich, dass wir beide so ein Wahnsinnsglück haben im Leben? Aber da endet alles, ja. Es endet nämlich vor allem auch das Verständnis deiner Umgebung. Denn seitdem sieht es natürlich mit Verwandtschaft und Freundinnen und Freunden auch völlig anders aus, weil es nur ganz wenige Menschen gibt, die überhaupt verstehen, was Suizid ist. Du kannst ja mit deiner Frau auch nicht mehr reden, weil deren Welt ist ja auch zusammengebrochen. Und zwei Ertrinkende können sich nicht vom Ertrinken retten, sondern die müssen sich schon für sich alleine machen. Ja, in unserer Kindererziehung ist eigentlich Freiheit mit das Wichtigste. Wir wollten, dass unsere Kinder in die Freiheit gehen. Und ich glaube, Nikolas hat diese Freiheit gespürt. Und er hat sie auch an diesem Todestag gespürt, weil er in die Freiheit gegangen ist.
Hallo und herzlich willkommen zu Über das Ende, Ihrem Chrismon-Podcast zu den Themen Tod und Sinn des Lebens. Mein Name ist Konstantin Sacher, ich bin Redakteur bei Chrismon und spreche mit interessanten Leuten über den Tod und den Sinn des Lebens. Heute mit Christian Kopp, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo Herr Sacher.
Ich werde Sie auch gleich noch vorstellen, Herr Kopp, aber zunächst ist immer die erste Frage gleich und zwar, wann haben Sie denn das letzte Mal an Ihren eigenen Tod gedacht?
Oh, ich denke eigentlich täglich an den Tod. Ich bin Fahrradfahrer und da gibt es andere, die verhalten sich nicht so, wie ich mir das wünsche und dementsprechend ist das eigentlich ein Alltag, ist aber auch nichts Schlimmes, weil ich denke auch an meine Geburt, auch jeden Tag eigentlich und über die Dinge nach, die einfach mein Leben erfüllen.
Aber gibt es so einen bestimmten Moment, den Sie so erinnern in letzter Zeit, wo das vielleicht so hochgekommen ist, wo es so eine Art, vielleicht auch einen Schreckmoment mal gab oder sowas, wo die eigene Endlichkeit, der eigene Tod Ihnen in den Kopf gekommen ist?
Ich bleibe bei meinem Beispiel, ein Kollege von mir ist gerade vom Fahrrad gefallen. Und hat sich wirklich schwerst verletzt. Und da ich sehr viel Fahrrad fahre, kommst du da schon ins Nachdenken. Ja? Wie schnell kann das alles, was in deinem Leben ist, völlig anders sein?
Aber dem Kollegen geht's gut, oder?
Er ist im Krankenhaus und es geht ihm okay, würde ich mal sagen.
Aber haben Sie da manchmal die Diskussion zu Hause, dass Ihre Frau sagt, lieber nicht mehr Fahrrad fahren?
Ja, die fährt auch viel Fahrrad, aber ich habe die Diskussion ständig um die Frage, wie schnell und wohin. Also das ist eigentlich gestern Abend erst wieder. Wir waren auf dem Weg ins Kino und meine Frau war der Meinung, dass ich zu schnell durch die Straßen düse.
Aber Sie haben jetzt, ich bleibe jetzt auch mal bei dem Beispiel, also beim Fahrradfahren, ich weiß ja nicht, wie extensiv Sie das machen, ob Sie auch irgendwie dann die Alpen überqueren oder dann irgendwo runterrasen oder so.
Selbstverständlich.
Da denken Sie manchmal darüber nach dann so, dass es ja vielleicht auch ein mutwilliges sich in Gefahr begeben ist oder blenden Sie das aus oder finden Sie es auch Quatsch, wenn man vor sowas, über solche Dinge nachdenkt?
Also ich mag das Leben und ich finde es schon gut, wenn man darauf aufpasst, dieses kostbare Geschenk, das jede und jeder von uns bekommen hat, gut zu pflegen. Deshalb bin ich als ein Mensch, der in seinem ganzen Leben eher defensiv sich verhält. Also ich bin jetzt kein aggressiver Fahrradfahrer. Aber wenn ich alleine bin, wir waren jetzt kürzlich in England unterwegs und da in England gibt es immer viel Auf und Ab. Und da ist es schon schön, wenn man mal nicht bremst. Und dann, also ich habe gerade an meinem Tacho gesehen, war über 60, so ist es, freut mich.
Schon schnell.
Ja, ist schön. Ein schönes Gefühl.
Das ist schon so ein bisschen auch, das Risiko gefällt Ihnen dann schon auch ein bisschen.
Klar, ich bin in den Bergen aufgewachsen. Wer da ohne Risiko ins Leben geht, der muss ja zu Hause bleiben. Ne? Jede Bergtour, jede Wanderung, kann man eigentlich sagen, in den Bergen birgt ein gewisses Risiko. Aber auch da, ich bin einer, der jetzt da nicht rauf rennt, sondern eben vorsichtig ist und schon darauf achtet, dass man wieder gesund nach Hause kommt.
Jetzt sind wir schon ganz weit eingestiegen, weil jetzt hätte man natürlich noch weiter fragen können, was sozusagen das Risiko auch überhaupt spannend macht. Das können wir vielleicht gleich machen, weil es hat ja vielleicht auch was mit dieser Endlichkeit zu tun, die dann irgendwie immer im Hintergrund mitschwebt. Aber jetzt habe ich ja auch angekündigt, dass ich Sie noch vorstelle vorher. Also Christian Kopp ist evangelischer Pfarrer und als evangelischer Pfarrer seit 2023 Bischof der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern. Er ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Sein Sohn Nikolas allerdings lebt nicht mehr. Er ist im Jahr 2021 gestorben. Er hat sich mit 26 Jahren das Leben genommen. Darum wird es auch gleich gehen in diesem Gespräch. Und was das mit Ihnen gemacht hat, Herr Kopp, als Vater, als Pfarrer, als Mensch. Aber es geht natürlich auch immer darum, die Gesprächspartner gut kennenzulernen. Und deswegen möchte ich ganz vorne anfangen und Sie fragen, was denn Ihre allererste Erinnerung ist, die Sie haben an Ihr eigenes Leben.
Also ich glaube, irgendwo am Boden zu sitzen. Also als mein Sohn Nikolas eben im Lego-Alter war, der hat sehr, sehr intensiv Lego gespielt. Da habe ich mich daran erinnert, dass ich als Kleinstkind, ich bin der einzige Junge von einer Familie mit vier, also ich habe drei Schwestern, ganz, ganz viel am Boden gesessen bin und so Sachen zusammengebaut habe, was meine Schwestern nicht gemacht haben. Und immer wieder das kommentiert wurde, aha, der Junge, der wird Baumeister oder so. Also es war nicht nur Lego, sondern eben auch Holzklötze und alle möglichen Dinge. Ich hatte so eine, ja, also der Boden war meins.
Und wie sind Sie denn aufgewachsen? Also Sie haben schon gesagt, drei Geschwister, drei Schwestern, Vater, Mutter. Ich habe irgendwo mal gelesen, Ihre Großmutter war für ihren Glaubensweg dann auch bedeutend. Vielleicht können Sie jetzt so ein bisschen schildern, wie Ihre vielleicht früheste Kindheit erstmal war und vielleicht hat sich dann irgendwann verändert.
Also ich komme aus zwei Familien, kann man ja sagen, die beide sehr groß sind. Meine Mutter hatte sieben Geschwister, mein Vater fünf. Und dementsprechend bin ich sehr umgeben gewesen von sehr vielen Menschen. Also Urlaub bedeutete für uns sehr, sehr häufig, entweder im Allgäu oder in der Oberpfalz Verwandte zu besuchen und dort dann ganz viele Menschen zu treffen. Und diese Beziehungen, die tragen bis heute. Also es gibt fast keinen Ort irgendwo in der Welt, wo ich hinkomme und da ist niemand aus dieser großen Familie. Und diese Bezogenheit, diese Beziehungen, das ist vielleicht auch das, was mein Leben am stärksten ausmacht, dass ich in Verbindung bin. Ja, und sonst Kindheit. Also ich bin in einer super behüteten Familie aufgewachsen. Ja. Also Vater arbeiten, Mutter zu Hause. Es war jetzt auch noch eine sehr liebevolle Mutter. Ich habe eine schwerst geistig behinderte Schwester auch. Dementsprechend war unser Leben immer schon sehr, sagen wir mal, herausfordernd. Aber das war eine sehr, ja, intakt alles. Ja. Also da konnte man sie immer sehr fallen lassen.
Was hat Ihr Vater denn gearbeitet?
Mein Vater ist ein armer Bauernbub aus der Oberpfalz, der wirklich aus einem ganz, ganz winzigen Bauernhof kommt. Und den hat sein Pfarrer eigentlich in dem Ort nach Rummelsberg geschickt mit 12 Jahren, weil er gesagt hat, der ist zu schlau für diesen schäbigen kleinen Bauernhof. Und dann wurde der Diakon. Ich sage immer, not by heart, but by money, denn er war eigentlich ein Betriebswirt. Also er hat als Verwaltungswirt, Betriebswirt, hat dann auch studiert und hat immer Einrichtungen geleitet. Also diakonische, die der Nächstenliebe verpflichtet sind und auch mal ein großes diakonisches Werk, war der Geschäftsführer. Und dann am Ende seines Berufswegs hat er eine Klinik als Verwaltungsdirektor geleitet.
Aber Diakon ist ja letztendlich auch irgendwie kirchlicher, theologischer Beruf, sondern irgendwie eine theologische Ausbildung bekommt man ja auch. Hat das denn in Ihrem familiären Leben eine Rolle gespielt? Haben Sie, weiß ich nicht, zu Hause die Bibel gelesen oder gebetet?
Also nur so richtig, wie das früher üblich war, beim Mittagessen am Sonntag oder auch am Abendessen, wenn wir zusammen gegessen haben, da gab es so ein Tischgebet, sonst nicht. Und meine Mutter allerdings, die kommt aus einem sehr evangelischen Elternhaus im Allgäu, die hat abends mit mir und mit ihren Kindern immer einen Gesangbuchvers, hat sie abends gebetet. Bei mir, meistens müde bin ich, geh zur Ruhe, schließe meine Augen zu.
Und die Großmutter, die ich vorhin schon angesprochen habe, das habe ich mal in einem Interview gelesen, das Sie gegeben haben, dass die für ihre eigene religiöse Sozialisierung, sage ich jetzt mal, wichtig war, also eine fromme Dame war. Vielleicht können Sie ein bisschen was von ihr erzählen.
Genau, ich habe zwei Großmütter, die beide sehr, also die eine sehr bürgerlich evangelisch und die andere sehr geerdet, würde ich mal sagen, christlich. Und diese geerdete Christliche, das war einfach eine Bauersfrau, die ein richtig schweres Leben hatte. So richtig, wie man es im Bilderbuch sich vorstellt. Eine Schwiegermutter, die sie gehasst hat, mit zwei unehelichen Kindern, mit drei unehelichen Kindern kam sie in diesen Hof hinein. Es war Kriegszeit und meine Oma ist weit über 90 Jahre alt geworden und war enorm beeinträchtigt. Und trotzdem hat sie immer, wenn wir da waren und dann gefahren sind, dann hat sie uns gesegnet. Und du hast ja abgespürt, dass sie ein Mensch war, die wahnsinnig viel Schwieriges in ihrem Leben erlebt hat. Einen schwierigen Mann, ganz schwierige Familienverhältnisse, sehr wenig Geld, aber sehr mit sich und der Welt im Reinen. Und das war ihr tiefer Glauben daran, dass das Ganze einen Sinn hat, dass sie in einem Sinnzusammenhang steht und dass Gott ihr nahe ist.
Und können Sie sich noch erinnern, wie das für Sie als Kind war, so gesegnet zu werden? Haben Sie da eher mit gefremdet oder fanden Sie das ganz selbstverständlich oder war das vielleicht irgendwie sogar besonders schön oder so?
Das war alles völlig seltsam. Ja, also ich weiß nicht, ob Sie schon mal in der Oberpfalz waren. Die Leute dort reden so, dass meine Frau, die aus Bielefeld stammt, als sie zum ersten Mal bei meiner Oma war, gesagt hat, das ist wirklich eine reizende Frau. Leider habe ich kein Wort verstanden. Und genau so ist es. So ging es mir auch als Kind. Ich habe viel von den Unterhaltungen, da kommst dann langsam rein, ja, aber verstehst du nicht. Ja, und dementsprechend
Weil die Dialekt sprechen, oder?
Ja, extremen Oberpfälzer Dialekt. Und da saß ich dann halt auch wieder am Boden und habe irgendwas gemacht. Und aber du merkst ja einem Menschen an, jetzt nicht nur der Oma, sondern auch im Alltag, ist das ein Mensch, von dem was ausgeht, von dem ja ein gewisser Respekt ausgeht und von dem eine liebevolle Energie ausgeht oder nicht. Und bei ihr habe ich schon als kleiner Junge, da erinnere ich mich sehr genau daran, da gab es immer sehr gute Sachen zu essen, die es bei uns zu Hause nicht gab, wie liebevoll die mit uns allen umgegangen ist und ohne Unterschiede. Die Oma in Pesensricht, so hieß der Ort, die hat keinerlei Unterschiede gemacht.
Also es war für Sie schon eher seltsam, gesegnet zu werden. Sie haben jetzt nicht gedacht, wow, weiß ich nicht, da ist Ihnen jetzt irgendwie so die Bedeutung von Religion oder von Glauben oder sowas aufgegangen, sondern Sie erinnern das jetzt im Nachhinein eher so und damals waren Sie aber nicht so sicher, was das so bedeuten soll mit diesem Segen.
Genau. Das ist ja, Religion ist ja was sehr Fremdes und sich da einzuüben, das ist ein Weg. Und wir hatten zu Hause das wenig. Ich bin da in den Kindergottesdienst dann später auch gegangen, weil meine große Schwester den machen musste. Also ich weiß nicht, ob sie den machen musste, aber ich glaube, sie musste ihn machen, weil da so ein gewisser Gruppenzwang in ihrer, haben wir in einem kleinen Dorf gewohnt. Und da bin ich halt drin gesessen und war darauf gewartet, dass ich dann wieder rausgehen kann. Das erinnere ich noch sehr genau.
Erinnern Sie sich noch, wann Sie das erste Mal im näheren Familienkreis oder im Freundeskreis Ihrer Eltern oder so einen Todesfall erlebt haben und wie das war?
Ja, das ist der Tod meines Großvaters. Da war ich 9 oder 10 und der hatte eben 8 Kinder und dementsprechend war das schon, sagen wir mal, was Größeres, war Unternehmer. Und ich erinnere mich genau, was das bedeutet hat, dass der so krank geworden ist und dass dann meine Mutter ständig dahin gefahren ist. Und ich war oft auch dabei, wenn ich so klein war und habe das, also auch die enorme Anteilnahme, die alle dort gegeben haben, ganz intensiv auch körperlich gespürt. Das kann ich sofort wieder abrufen, was da für Gefühle in dieser Großfamilie da waren. Das war jetzt gerade wieder Jahrestag. Was war denn das für ein Jahrestag? 50. Todestag war jetzt gerade im August, wo in unserer Familiengruppe dann alle möglichen Erinnerungen geteilt wurden.
Also die Erinnerung an Ihren Großvater spielt auch jetzt 50 Jahre danach noch eine Rolle.
Ja, das war eines der Themen in der Familiengruppe. Ob sich in 50 Jahren jemand an einen meiner Cousins oder an mich erinnern wird. An diesen Großvater erinnern wir uns alle, das war ein Patriarch.
Im Guten oder im Schlechten? Oder?
In beidem. Ja, okay. Es gibt eine wunderbare Story bei einer Konfirmation. Ich komme aus so einer Gartenbaufamilie. Der älteste Cousin war schon 18, ist mit dem VW-Bus einfach in den Acker gefahren mit all den Cousins und Cousinen, die drin waren und kam nicht mehr raus. Und dann gab es Riesenärger und alle Geschwister haben sich aufgeregt über den. Und der Opa hat dann gesagt, jetzt ist Schluss. Der wollte allen eine Freude machen. Jetzt wird darüber nicht mehr geredet. Also er hatte was sehr Bestimmendes und gleichzeitig auch was enorm Liebevolles. Der hat mir mal ein Catcar geschenkt, einfach so, ein riesen Catcar. Und das werde ich ihm nie vergessen.
Aber haben Sie damals auch getrauert, wissen Sie das noch? Oder haben Sie, hat es Ihnen, war das eher eben, ja, Sie sagen, so ein großes Familienereignis? Ich meine, als Kind kann man ja verschiedene Ebenen wahrnehmen. Ich denke, also meine Großmutter ist gestorben, da war ich schon erwachsen. Deswegen kann ich mich da, gut, war da dann total involviert in der Trauerfeier und so weiter. Aber mein Großvater, der ist gestorben, da war ich noch relativ jung. Und da habe ich selbst überhaupt keine Erinnerung an meine Trauer oder so, sondern ich weiß noch, meine Mutter erzählt mir immer, er hat uns noch mal gerufen, also wir hatten nur, also mein Bruder und mich, und dann haben wir uns von ihm verabschiedet, das weiß ich leider gar nicht mehr, aber also ich erinnere mich gar nicht, dass ich getrauert hätte. Können Sie sich da noch erinnern?
Ich glaube halt, diese Erinnerung an Trauer hängt ja ganz eng mit der Enge der Beziehungen zusammen, die du zu einem Menschen hast. Mein Großvater ist in einem sehr gesegneten Alter gestorben. Meine Großmutter, beide sind über 90 geworden, eher weit über 80. Da ist für mich immer ein sehr großes Einverständnis da schon als Kind da gewesen. Wir hatten ja auch Tiere, die mal gestorben sind oder so. Aber je enger jemand ist, je mehr du mit jemandem erlebt hast, je intensiver du mit jemandem verbunden bist. Mein Großvater, der hat wo ganz anders gelebt. Ja, den haben wir halt im Urlaub gesehen oder bei großen Familienfesten, die ständig waren. Das war ein lieber Mensch. Und wenn ich jetzt in diesen Ort komme, das ist im Allgäu, dann besuche ich regelmäßig sein Grab. Einfach auch aus Dankbarkeit, denn ohne den gäbe es mich nicht.
Ja, es ist interessant, wenn man darüber nachdenkt, wie viele Leute es gegeben haben muss, damit es einem selbst geht.
Weil
es ist
ja nicht nur der eine.
Unglaublich, ja. Und wenn man sich dann auch überlegt, manchmal so noch weiter zurückgeht und denkst, was das wohl für Menschen waren, ja, und wie wir die heute mit unserer tollen Moral, die wir haben, beurteilen würden, da möchte man gar nicht so genau drüber nachdenken. Also geht mir zumindest manchmal so.
Absolut.
Unsere Tochter, die ist jetzt 7 Jahre alt, heißt übrigens Elisabeth.
Wunderschöner Name.
Genau. Ihre Tochter auch, deswegen habe ich das jetzt gesagt, genau. Und die hat bisher zum Glück keine schlimmen Todesfälle in dem Sinne in ihrem Umkreis erlebt, aber eine Urgroßmutter, einen Urgroßvater, die gestorben sind. Und das hat schon was in ihr ausgelöst, nämlich, dass sie immer wieder in so Gesprächen abends oder so, wenn sie irgendwie darüber nachdenkt, darauf zurückkommt und dann von dieser Urgroßmutter, ihrem Urgroßvater auch auf sich schließt und sagt, ja, also, aber ich möchte lieber nicht sterben. Letztens hat sie mal gesagt, ich möchte nur schrumpfen, 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 bis ich bei irgendwann in den Bauchnabel hineingehen kann und dann wiedergeboren werden kann. Also sozusagen, so Kinder haben ja oft so eine wahnsinnig tolle Fantasie, und auch wenn sie über solche letzten Dinge sprechen. Warum ich das erzähle, ist, wissen Sie, können Sie sich erinnern, ob dieses Thema Endlichkeit oder auch Sinn oder sowas, wie auch immer man das fassen möchte, als Sie so jung waren, manchmal schon eine Rolle gespielt hat, oder war es eher nicht so, sondern sie haben einfach gelebt. Kann man ja auch machen.
Naja, also für mich ist das ja Alltag gewesen. Ich habe es vorhin erzählt, mein Vater hat in einer diakonischen Einrichtung, das muss man sich ja mal vorstellen, mit 12 Jahren, wie war ich mit 12, da ist er als junger Mensch da hingekommen. Und da bist du auf Schritt und Tritt mit dem Thema verbunden. Ja? Also wir haben in einem kleinen Ort gelebt, in dem waren Seniorenheime, in dem waren Krankenhäuser, in dem waren Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. Und es sind regelmäßig Menschen gestorben. Meine Schwester, ich habe es vorhin erzählt, hat eine schwere geistige Behinderung, eigentlich nur dadurch entstanden, dass man 1959 noch nicht so fit war beim Thema Geburt und sie im Geburtskanal stecken geblieben ist und nicht rauskam. Und durch diese Sauerstoff, dieses fehlende Sauerstoffversorgung hat sie dann eine schwere geistige Behinderung entwickelt. Und in den Einrichtungen, in denen sie im Laufe ihres Lebens, und das war ja schon ganz früh, die ist 5 Jahre älter als ich, und wo ich das mitbekommen habe, da ist regelmäßig jemand gestorben. Und es war auch Alltag, ja, der Fritz ist nicht mehr da, den müssen wir jetzt beerdigen. Ich glaube, für mich ist das schon so ein bisschen, wenn du so aufwächst mit dieser Ganzheit des Lebens, dass nicht alles toll ist, es ist auch vieles richtig schlimm und Menschen leiden unvorstellbar. Es war für mich nie so, dass ich das so als ganz, ganz großes Tabuthema gesehen habe, sondern es war halt Thema.
Vorhin haben Sie einen Satz gesagt, der mir jetzt immer noch im Kopf ist. Und so haben Sie gesagt, Religion ist ja auch etwas Fremdes. Und das habe ich so gedeutet, dass es heißt, man muss da irgendwie hineinwachsen oder man muss es kennenlernen. Sonst kommt es einem auch komisch vor. Viele Pfarrerinnen und Pfarrer kommen ja auch aus einem evangelischen Haushalt oder andere Menschen, die auch nicht Pfarrer oder Pfarrer geworden sind, die sehr gläubig sind, sind sehr stark religiös sozialisiert und sind sozusagen da hineingewachsen, dann ist es was Selbstverständliches. Aber Sie haben jetzt gesagt, die Religion ist ja auch was Fremdes. Deswegen habe ich mir jetzt gefragt, können Sie sich erinnern, wann Ihnen sozusagen Religion zu etwas, sagen wir mal, Heimatlichem geworden ist und wie das gekommen ist?
Jetzt kommt die Werbung. Kennen Sie Chrismon eigentlich schon? Bei uns dreht sich alles um das Leben. Freude und Leid, Glück und Unglück, immer mit dem Blick auf Lösungen. Mut zum Leben, das ist Chrismon. Wenn Ihnen das gefällt und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, werden Sie Digitalabonnent. chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.
Also ich verrate jetzt hier kein Geheimnis, wenn ich sage, das ist für mich nach wie vor was Fremdes. Ja, ich war gestern in einem Gottesdienst, alles gut gemacht und tolle Musik. Aber da habe ich auch viele Fremdheitserfahrungen. Und das ist auch nicht schlimm, ja, sondern Religion und jeder von uns ist anders, wird von uns sehr individuell auch wahrgenommen. Und die Schönheit von Religion. Bei mir ist die stärksten Erfahrungen habe ich in diesen persönlichen Verbindungen. Das ist ganz klar. Dort, wo ich Menschen erlebe, mein Großvater, der war wahnsinnig evangelisch. Ja? Also da gab es in der großen Stadtkirche, in der Stadt, in der er gelebt hat, eine Bank, die hieß nach ihm. Ja, weil da saß er jeden Sonntag und erwartete, dass jeder Mensch, der an dem Tag in dieser Stadt war, dort auch sitzt aus seiner Familie. Und das prägt einen schon, weil man sich denkt, wow, das ist dem so wichtig. Das war ein sehr erfolgreicher Mann. Der hat aus Kleinstem ein Unternehmen aufgebaut. Aber am Sonntag sitzt du um 9.30 Uhr hier, diese Stunde gönnst du dir. Und das kann ich heute noch genauso abrufen. Ich gehe irgendwo hin, ist eigentlich auch egal, wie es dann da ist. Für mich ist das geschenkte Zeit für mich und für den Sinn des Lebens.
Aber können Sie ein bisschen mehr beschreiben, was Sie meinen mit, das ist Ihnen immer noch was Fremdes? Also ich meinen Sie, weil da Sachen gesagt wurden, mit denen Sie sich selbst jetzt nicht identifizieren können oder komische Lieder gesungen wurden? Oder was ist das Fremde an Religion gewesen, jetzt zum Beispiel in dem Gottesdienst gestern? Oder Sie können es auch anders versuchen zu beschreiben.
Ja, also da könnten wir jetzt einen eigenen Podcast machen über die Fremdheit von Religion. Oder Sie könnten dann eigentlich eine Reihe machen dazu. Nein, es fängt ja mit den biblischen Texten an. Also wer die nicht fremd findet, also dem gratuliere ich oder ich bemitleide ihn, weil das ist ja das Schöne daran, dass es immer, ich habe jetzt schon sehr, sehr häufig über die gleichen Texte nachgedacht und gepredigt und immer sehe ich was anderes, weil es eben viel Fremdheit ist. In den biblischen Texten stecken Erfahrungen von Tausenden von Menschen und aus Tausenden von Jahren drin oder mehreren Tausenden Jahren. Und das ist besonders, aber es ist ja auch im Alltagserleben so. Wir sind in einer unglaublichen individualisierten Welt. Und viele sagen, das ist schlimm und jeder macht, was er will. Und man kann sie aber auch anders sehen. Es hat ja eine ganz große Schönheit, der Individualismus. Und ich finde gerade Religion bietet da ganz viel an. Es gibt ja nicht den christlichen Glauben, sondern der christliche Glauben ist eine riesige Bewegung, in dem ganz unterschiedliche Arten, diesen Glauben zu leben, gut zu Hause sein können.
Aber trotzdem gibt es ja sicherlich auch was in der Religion, was Sie vielleicht zu Hause fühlen lässt dort oder was Ihnen das Gefühl gibt, das ist jetzt richtig für mich. Vielleicht können wir noch versuchen, auf die Seite zu gucken. Was wäre das für Sie, was Ihnen sozusagen die innere Übereinstimmung gibt? Ja, das ist genau das Richtige. Mein Platz ist da in dieser Religion und zwar auch noch an einer exponierten Stelle.
Also ich wäre jetzt falsch verstanden, wenn ich jetzt hier als der Mensch gehe, der über die Fremdheit von Religion nachdenkt, sondern die Schönheit von Religion oder des Glaubens, wie Kermani das mal gesagt hat, steckt ja darin, dass du diese Schönheit spüren kannst. Also ich kann die spüren. Ich setze mich in eine H-Moll-Messe hinein, die eigentlich, wenn man sich das vorstellt, war kürzlich in Herrenchiemsee in der H-Moll-Messe und schaue mich dann so um, frage mich dann schon, verstehen die eigentlich, was hier gesungen wird? Das ist ja unglaublicher katholischer Glaube, zu dem man auch nicht zu allem Ja sagen kann. Und trotzdem hat der Johann Sebastian Bach es geschafft, einen zu Tränen zu rühren. Also ich saß da mit Tränen in den Augen im Schloss Herrenchiemsee und ich habe die jetzt schon sehr häufig gehört. Das ist, also Religion kann einen wirklich in der Tiefe berühren und mich berührt Religion in der Tiefe. Mich berühren biblische Erzählungen. Ich werde jetzt am nächsten Sonntag über eine Geschichte predigen, die mich wirklich zutiefst fesselt und wo ich mir denke, wow, was ist das für ein Wissen, was für eine Weisheit für das Leben. Und das ist, glaube ich, die Geheimnis von Religion. Damit muss ich mich aber auf den Weg machen dazu, um da hineinzukommen. Und ich habe das jetzt natürlich in meinem ganzen Leben sehr intensiv gemacht. Ich habe sogar das beruflich jetzt gemacht, was für mich natürlich ein totales Geschenk ist.
Und was hat den Ausschlag dafür gegeben, dass Sie dann Theologie studiert haben?
Da sage ich gerne der Zufall. Mein Vater, der wollte gerne...
Oder Gott.
Ja.
Also das ist ja, genau. Kann man ja sozusagen, als könnte man ja...
Es war Fügung,
nein.
Dass ich jetzt Landesbischof, nein. Ich bin so ein typischer junger Mensch, den es auch schon 1983 gegeben hat, den es heute auch häufig gibt, der eigentlich keine Ahnung hat, was er mit seinem Leben machen soll. Ich quasi jeden Sport der Welt schon mal ausprobiert, das interessiert mich. Ja, wäre super gern auch Fußballspieler geworden, aber das hat das Knie nicht hergegeben. Oder keine Ahnung, irgendwas
anderes. Das ist so, das sagen immer viele, es lag nur am Knie. Also die Begabung war da.
Nein. Ich habe gerade einen Enkelsohn, Oskar, der hat mich jetzt im Urlaub gefragt, Opa, glaubst du, dass ich ein bekannter Fußballspieler werde? Und ich habe es dann nicht übers Herz gebracht zu sagen, Oskar, ich glaube es nicht. Ich habe gesagt, nein, wir schauen einfach mal. Das war wirklich mein Vater, der wollte, dass ich Betriebswirt mache. Ja, der hätte mich am liebsten bei der Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen gesehen. Da wäre er nämlich am liebsten gewesen. So Finanzen und Jura, das war seine Welt. Er war wirklich ein brillanter Mathematiker. Der konnte super rechnen und Jura hat ihn total interessiert. Meine Schwester hat Jura studiert und wurde dann sehr begabte Richterin. Und das wäre seins gewesen. Der hatte mich schon angemeldet für die Lehre und da wurde es mir eng. Und Enge, das kann ich jetzt gar nicht packen. Das ist auch ein großer Vorteil von Religion. Religion führt in die Weite, in die Freiheit. Und dann habe ich mich einfach in Theologie eingeschrieben, weil ich da schon, also ich hatte einen Lesekreis mit anderen jungen Leuten, wo wir Adorno gelesen haben und Benjamin, Walter Benjamin, aber eben auch so ein bisschen Bibel.
Aber als Schüler noch war das,
oder? Ja, genau. Und dann... Ich hab Wehrdienst gemacht und dann musste ich irgendwo dich einschreiben und dann habe ich mich halt in München für evangelische Theologie eingeschrieben.
Und das Studium hat Ihnen etwas gegeben? Also Sie haben dann gemerkt, das ist das Richtige, weil ich meine, Sie haben jetzt ja schon sozusagen so eine gewisse intellektuelle Begeisterung für diese Dinge angedeutet, indem Sie diese Sachen gelesen haben. Das gibt's ja alles da und gab es damals vielleicht noch mehr, vielleicht als heute, dass man sich überall durchgelesen hat im evangelischen Theologiestudium.
Ja, also ich... Das Studium war für mich eine super schöne Zeit. Also ich war da überall, wo es interessant war, bei den Theologen, Philosophinnen, Psychologen, Soziologen, Historikern. Also wo es interessant war, war ich da. Also nicht überall, weil es zeitliche Begrenzung war und ich habe an vier Orten studiert und das hätte ich auch mein ganzes Leben weitermachen können. Also hätte mir Spaß gemacht. Ja, ist heute noch so, wenn ich im Urlaub bin, dann vertiefe ich mich in alles Mögliche, was ich gerade so greifen kann und das liebe ich. Ja, schreibe ich was raus, exzerpiere, überlege mal, was könnte man dazu schreiben oder so. Hätte auch gut Journalist oder ich hatte auch ein Promotionsangebot, aber dann hatten wir schon ein Kind und dann wurde es finanziell, sagen wir mal, herausfordernd.
Und sind Sie dann direkt ins Vikariat gegangen?
Genau, ich habe von Tübingen aus Examen gemacht und habe mich dann in Bayern beworben fürs Vikariat.
Aus Geldgründen?
Ja, das war wirklich der Hauptgrund. Wir brauchten dringend mehr Geld. Meine Eltern waren immer sehr, sehr großzügig, auch als wir dann ein Kind hatten. Extrem großzügig, unglaublich. Aber das musste irgendwann mal enden.
Und dann sind Sie Pfarrer geworden, weil Sie Ihr erstes Kind, das war Ihre Tochter, die war zuerst geboren worden und sind dann ins Vikariat gegangen. Und jetzt, wenn Sie, also Pfarrer ist ja auch ein besonderer Beruf, wo man extrem eingespannt ist in alle möglichen Bereiche des Lebens, vor allem wenn man in der Gemeinde ist.
Ja. Oder Landesbischof ist.
Oder ja, das habe ich noch nie erlebt. In der Gemeinde war ich selbst mal, aber das stelle ich mir natürlich noch eingebundener vielleicht vor, obwohl es dann andere Dinge sind, nicht mehr so diese Gemeinde vor Ort, die sozusagen immer an einem rüttelt oder vielleicht doch, ich weiß nicht, das können Sie vielleicht gerne nochmal erzählen. Aber was meine Frage war, Sie sind also sozusagen aus pragmatischen Gründen ins Vikariat gegangen und aber ich stelle es mir so vor, dass Sie dann den Beruf auch irgendwann lieben gelernt haben, sonst wären Sie jetzt vielleicht nicht Bischof geworden. Können Sie sich erinnern, an was das lag oder wie Sie da so hineingewachsen sind?
Ich hatte ein Riesenglück. Du wirst ja, also bei uns in Bayern damals, 1990 war das, wirst du einfach irgendwo hingeschickt. Und ich hatte angegeben, meine Frau hat auch, die ist auch Pfarrerin, hat auch Theologie studiert und die war ein bisschen jünger als ich und durch die Geburt von Elisabeth ein bisschen verzögert und ich wollte in der Nähe von der Universität sein. Also ich ging natürlich davon aus, dass Nähe Universität ist gleich München, weil da hatte ich angefangen. Aber es war dann Erlangen und wir haben in Nürnberg gelebt. Und ich kannte Nürnberg. Ich war zwar eine Klasse, weil ich in so einem Dorf bei Nürnberg als Kind gewohnt habe, war ich im Gymnasium in Nürnberg, sonst kannte ich das gar nicht. Ich war da schon, sagen wir mal, überrascht. Und bin dann durch Glück, muss man sagen, zu einem echt guten Mentor gekommen, der sehr selbstständig war, sehr eigener Denker auch. Und in eine große Kirchengemeinde mit ganz, ganz vielen interessanten Leuten. Da gab es auch viele Themen, aber ich habe da unglaublich viel davon profitiert.
Wenn ich mich zurückdenke, wann ich angefangen habe, mich mit dem einen Thema dieses Podcasts, nämlich dem Tod, zu beschäftigen, dann hat das auch was mit meinem Vikariat zu tun. Und zwar, als ich dann angefangen habe, dort Beerdigungen zu machen und dann die christliche Liturgie gesprochen habe, die Dinge, die man sagt am Grab, die einem überliefert sind, hatte ich oft das Gefühl, dass ich Dinge sage, mit denen ich gar nicht innerlich so richtig in Übereinstimmung stehe, wo ich nicht genau weiß, was bedeutet das überhaupt. Und das hat mich gestört und dann habe ich mich immer tiefer eingegraben. Vielleicht, wenn Sie sich so erinnern an die Beerdigungen, die Sie gemacht haben, vielleicht als junger Vikar oder auch später, wie ist das Ihnen gegangen? Haben Sie da immer das Gefühl gehabt, und immer ist natürlich ein großes Wort, aber das Gefühl gehabt, ja, das ist genau das, was die Menschen in diesem Moment brauchen? Oder kennen Sie da auch so eine gewisse Fremdheit verstehen, die ich empfunden habe bei diesen alten Worten, die man ja da immer verwendet? Ich denke jetzt zum Beispiel an die Auferstehung, um es konkret zu machen. Man redet von der Auferstehung, aber ich habe nie verstanden, was das eigentlich bedeutet. Ich verstehe es auch heute nicht und das kann man wahrscheinlich auch alles gar nicht verstehen, aber das hat mich trotzdem auch gestört in dem Moment, dass ich etwas den Menschen, die so existenziell bedürftig sind, sage, von denen ich gar nicht genau weiß, was ich damit eigentlich meine.
Aber das ist ja religiöse Rede. Religiöse Rede spricht viel über Dinge, die wir gar nicht greifen können, die wir gar nicht verstehen können. Nichts ist so sinnvoll im Beruf einer Pfarrerin wie eine Bestattung. Das geht mir bis heute noch so. Ich habe kürzlich eine Bestattung gehabt, dann bin ich da wieder weggefahren und gedacht, boah, das könnte ich jeden Tag machen. Weil das muss passieren. Es muss hier jetzt irgendwas muss passieren. Da ist jemand gestorben, da gibt's Angehörige und jetzt muss irgendwas geschehen, damit das hier mal so ein vorläufiges Ende hat. Und ich habe da in einer Gemeinde gelebt, die sehr viele alte Menschen auch hatte. Das heißt, ich war quasi jede Woche mindestens 2, manchmal 3, 4, 5 Mal im Krematorium meistens, weil es großstädtisch war. Und das hat dann schon so einen gewissen Effekt gehabt, dass ich mich da sehr intensiv mit der Art und Weise, am Anfang habe ich das, was da mal am Ende unseres Lebens sein wird. Ich finde es super interessant.
Ja. Mal gucken. Wir werden sehen. Wir werden es nicht erleben, zumindest.
Ja, mal gucken.
Wir werden es vielleicht irgendwie erfahren, ja. Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, dass sozusagen auch durch den Beruf Ihres Vaters mit der diakonischen Anstalt, die in Ihrer Nähe war, und dass Ihnen sozusagen dieses Wissen, dass das Leben nicht nur gut ist, sondern auch schlecht ist, klein auf irgendwie mitgegeben war und Sie damit irgendwie so ein gewisses Einverständnis damit auch hatten und damit gut umgehen konnten. Und dann gibt es sicherlich auch trotzdem ja dieses eine Erlebnis, ich habe es am Anfang schon angesprochen, nämlich den 1. April 2021, der dieses innere Einverständnis damit wahnsinnig auf die Probe gestellt hat, vielleicht immer noch stellt. Ja, vielleicht können Sie mir mal erzählen, also Ihr Sohn hat sich das Leben genommen. Ja, was war das für ein Tag? Was ist an diesem Tag passiert?
Ja, das war eigentlich der Anfangstag seines juristischen Referendariates. Also Nikolas hatte eine wunderbare Freundin über viele Jahre und die waren auf Weltreise. Die wollten richtig so eine Weltumquerung machen, aber 2021 markiert ja schon das zweite Jahr Covid und sind dann in Neuseeland gestrandet und waren dann da mehrere Monate und sind dann zurückgekommen im September 2020, mitten in Covid, mitten im Lockdown. Dann der Winter war ja schrecklich, also in Bayern hatten wir ja, sagen wir mal, sehr rigide Regelungen und das für zwei, die aus der Weite, aus der Freiheit, aus Neuseeland. Und Nicolas war mehrfach schon in Neuseeland gewesen. Das war sein Land, war seine Welt gewesen sind. Und dann mussten die irgendwas machen. Erst waren sie voll in der Depression gesessen. Das haben wir auch gemerkt. Aber dann ging es allmählich los und dann haben sie sich tatsächlich, also gerade seine Freundin hat sich beworben und die Sozialarbeiterin hat dann auch eine Stelle angefangen, auch am 1.4. Und Nicolas hatte uns allen, vor allem seiner Freundin, gesagt, dass er sich beworben hat für dieses Referendariat. Aber das hat er nicht gemacht. Und wir glauben, das wussten wir alles nicht, hat sich verabschiedet am 1.4. von seiner Freundin. Die haben bei uns gewohnt, weil wir eine sehr große Wohnung haben und es war ja schwierig, zurückzukommen und dann irgendwo wieder anzufangen. Hat uns allen gesagt, dass er jetzt da hingeht, aber der ist dann nie hingegangen. Und wahrscheinlich war der innere, also Nicolas war ein extrem ehrlicher Mensch. Hast du immer angesehen, wie es ihm geht, dieser Inner. Und in der Zeit war natürlich angespannt. Es war klar, in Covid was Neues anfangen. Und da muss es ihn zerrissen haben innerlich und hat sich dann morgens um, glaube ich, 7:45 oder 7:30 aus dem Haus und kurz nach 5 hat er sich dann das Leben genommen. Dieser Tag muss wirklich, muss er durch alle möglichen Zustände gegangen sein. So stellen wir uns das vor, weil wir wissen gar nichts. Wir wissen dann nur, dass um 8:30 oder so die Polizei zu uns kam und die Todesnachricht überbracht hat. Was wir, meine Frau und ich, jetzt natürlich schon sehr, sehr häufig selber erlebt haben, weil wir schon sehr häufig Polizeibeamtinnen begleitet haben beim Überbringen einer Todesnachricht. Das machen ja Pfarrerinnen und Pfarrer oft in bestimmten Gegenden Deutschlands. Bei uns in Bayern sehr, sehr häufig und das ist ein schwerer Gang. Und wenn du dann die Polizei unten siehst, dann weißt du schon, was passiert ist.
Aber Sie wissen nicht, was er gemacht hat an dem Tag, sondern weil das ja ein...
Naja, du bist ja jetzt heute, Nicolas war ein sehr digitaler Mensch, das heißt, wir kennen sein Bewegungsprofil, aber es war ein Tag mit kompletter Kontaktbeschränkung, konntest ja nirgendwo rein, kein Lokal, nirgendwo, und er ist in München herumgeirrt, das wissen wir. Und er saß sehr lange an der Siegessäule, die bei uns ganz in der Nähe der Wohnung ist. Und es war ein herrlicher Tag. Meine Frau und ich waren in den Bergen unterwegs, weil es ein Gründonnerstag war und ich abends eine Beurteilung zu machen hatte und gesagt, ach komm, dann gehen wir in die Berge. Und da saß er mehrere Stunden.
Und jetzt habe ich vorhin schon mal gesagt, dass Sie ja dieses beschrieben haben, dieses Einverständnis, mit dem das Leben ist so viel und man muss damit irgendwie klarkommen mit dem Guten und dem Schlechten und das... Ich sag jetzt mal, es hilft ja auch nichts, wenn man sich nicht damit hineingibt. Ich kann mir vorstellen, dass das aber ja so eine große Erschütterung ist, dass Sie dann erstmal bestimmt daran gezweifelt haben eher und diese Art von Einverständnis erstmal verloren haben.
Also an dem Tag und seitdem hat sich das Leben total verändert. Also wir sprechen über ein Leben bis zum 1. April 2021 und ein Leben seit dem 1. April 2021 und das ist ein anderes Leben. Und dieses 14 Tage vorher hat meine Frau zu mir, wir gehen viel Radfahren, Wandern, irgendwo, ich glaube an der Isar, zu mir gesagt, wie gibt es eigentlich, dass wir beide so ein Wahnsinnsglück haben im Leben? Alles klappt. Kinder, Enkelkinder, alles eigentlich super. Wir lieben uns heiß und inniglich. Wie gibt es das eigentlich? Und ja, dann hast du am 1. April gemerkt, dass du das Schlimmste erlebst, was du erleben kannst. Also als Pfarrer habe ich natürlich viele Suizide in Kirchengemeinden begleitet. Und ich erinnere mich noch genau an eine Frau, die gesagt hat, Herr Pfarrer, das Schlimmste ist, wenn das eigene Kind stirbt. Und ich gedacht habe, mei, ich glaube auch, dass das schrecklich ist, aber es gibt auch vieles andere Schreckliche. Aber heute sehe ich das anders. Ja. Ich finde das wirklich schrecklich und Suizid ist noch mal eins drauf, weil du halt total in der Schuldthematik drin bist. Wer ist schuld am Tod von Nicolas? Hätte der verhindert werden können? Was hätte mehr machen können? Und natürlich auch totale Vorwürfe an den. Nicolas war ein extrem rücksichtsvoller Mensch. Der war ein Jahrzehnt hat der Pfadfindergruppen geleitet. Und zwar Stammesführer und keine Ahnung, Landesstammes und Bundes beim Bund Deutscher Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Extrem. Alle haben den geschätzt, wenn der irgendwo auf eine Party kam. Dann ging das Licht an. Ja? Ein total strahlender Typ. Bei uns zu Hause gar nicht so, aber die haben das erzählt von diesen Partys, wenn er irgendwo mit Studierenden, er hat Jura studiert in Bayreuth, wenn er da irgendwo hinkam, boah, alle waren begeistert. Ein toller Unterhalter, blitzgescheit, super informiert, hat alle Apps der Welt gehabt und wusste alles, was gerade irgendwer in der Welt so sagt. Aber da endet alles, ja. Es endet nämlich vor allem auch das Verständnis deiner Umgebung. Denn seitdem sieht's natürlich mit Verwandtschaft und Freundinnen und Freunden auch völlig anders aus, weil es nur ganz wenige Menschen gibt, die überhaupt verstehen, was Suizid ist und was Suizid für die Angehörigen bedeutet.
Also ich sehe ja jetzt, ich habe Sie schon ein paar Mal erlebt, Sie sind ein Mensch, der voll im Leben steht. Das heißt, Sie haben es irgendwie geschafft, gut weiterzuleben. Ja, aber gleichzeitig haben Sie ja auch gerade beschrieben, was das für ein Einbruch ist, sozusagen das Leben davor und das Leben danach. Versuchen wir vielleicht ein bisschen rauszufinden, wie das funktioniert hat, sozusagen, dass es weitergegangen ist und jetzt Sie so ein, ich finde auch immer lebensfroher Mensch sind, wenn man Ihnen begegnet. Ich habe gelesen, Sie sind am nächsten Tag gleich arbeiten gegangen. Ja. Ist das so ein bisschen vielleicht der eine Weg gewesen, den Sie gegangen sind, der Ihnen geholfen hat?
Also was mir total wichtig war, ich meine, seine Freundin war bei uns zu Hause, wir haben darauf gewartet zu feiern. Ich hatte da in der feinsten Konditorei Dinge gekauft. Wir hatten, ich glaube, ein Prosecco oder ein Champagner im Kühlschrank. Wir wollten jetzt wirklich anstoßen, jetzt geht das Leben los. 14 Tage später hätten sie eine Wohnung hier in der Münchner Stadtteil bezogen und da ist die Welt zusammengebrochen. Wirklich, meine persönliche Welt ist zusammengebrochen. Du kannst ja mit deiner Frau nicht mehr reden. Weil deren Welt ist ja auch zusammengebrochen und zwei Ertrinkende können sich nicht vom Ertrinken retten, sondern die müssen sich schon für sich alleine machen. Und ich bin dann, das war natürlich eine völlig schlaflose Nacht und das war Gründonnerstag, jetzt Karfreitag, bei mir Gottesdienst, mache ich das ganze Nacht überlegt und dann habe ich morgens, glaube ich, um 4:30 oder um 3:30 eine E-Mail an, ich glaube, ungefähr 350 Leute geschrieben und da stand eben drin, dieser schwarze Freitag ist für uns ein furchtbar schwarzer Freitag. Und diese E-Mail, die hat mir ein bisschen diese Situation gerettet, weil ich gemerkt habe, ich muss das teilen. Ich teile das mit allen. Ich habe es jetzt im Gottesdienst, ich habe dann tatsächlich gepredigt da in dem Karfreitagsgottesdienst. Da habe ich es nicht geteilt, sondern nur mit den Menschen, die dort waren, auch Freunde von uns da, die dort mit uns halt agiert haben. Mit denen habe ich es von Anfang an geteilt. Schon am Morgen habe ich mit dem Pfarrer, der mit dabei war, telefoniert, glaube ich, morgens um 6 oder so. Und das Wichtige für mich, jede und jeder geht anders mit Verlusten um. Für mich war das Wichtigste funktionieren. Also arbeiten. Die Routinen abrufen, da schmeckt ja nichts mehr. Mir hat wochenlang gar nichts mehr geschmeckt. Und trotzdem habe ich was gegessen. Oder trinken, du trinkst nicht mehr. Ja, du machst keinen Sport mehr, du hast, die ganze Motivation ist runter. Und das wieder zu aktivieren, dich dazu zu zwingen zu trinken, dich dazu zu zwingen zu joggen, dich dazu zu zwingen rauszugehen, das ist total wichtig. Wir sind dann jeden Tag ganz lang spazieren gegangen und letztlich brauchst du dann, um so einen Verlust zu bearbeiten, brauchst du Begleitung. Und also es gibt Leute, die das nicht brauchen, aber sehr wenige. Und ich habe das auch gebraucht. Ich habe im Grunde eine Sitzung gebraucht mit unserem Therapeuten, den wir Gott sei Dank, weil wir gute Freunde haben, die sich mit dem Thema Depression und Suizid auskennen, uns vermittelt hat. Und der ist ein Genie.
Gab es, wenn Sie sich jetzt im Nachhinein daran erinnern, irgendwie eine Situation, wo es quasi so eine Art, auch für Sie jetzt, so eine Art Scheideweg gab, wo Sie merken, wenn ich da jetzt irgendwie anders abgebogen wäre, dann hätte es auch sein können, dass es mich, weiß ich, in die Depression für immer gezogen hätte. Ja, also ich sage es deswegen, weil ich Ich habe ja auch drei Kinder und deswegen musste ich natürlich auch an meine Kinder denken, als ich mich für heute vorbereitet habe. Und vor allem, wenn man das liest, was sie schon erzählt haben in Interviews über ihren Sohn, liest man ja auch immer, dass er einfach eigentlich ein gutes Leben geführt hat. Ja. Und man super. Sozusagen nicht, man gar nicht verstehen kann, wie das dazu kam. Ja. Also zumindest sehr schwer verstehen kann. Sie können gerne, Sie wollen was dazu sagen, dann sagen Sie erst was.
Naja, Sie müssen das Alter sehen, welche Menschen bringen sich ums Leben. Das sind oft Männer und es sind oft junge Männer. Und gerade dieses, also gibt es sehr berühmte, aber auch weniger berühmte wie Nikolas, die in dem 26. und 27. Lebensweg, das ist ja quasi der Übergang aus der Jugend, wenn man es jetzt mal so bei uns in der Sprache Kirche, ins Erwachsenenleben. Und das war eine klassische Schwelle, die er überschreiten hätte müssen. Er wäre jetzt zum ersten Mal in seinem Leben wirklich in so ein richtiges Berufsleben. Hat natürlich ein bisschen gejobbt, aber auch nicht viel, weil wir ähnlich wie meine Eltern ihn immer sehr gut unterstützt haben. Er wäre richtig in die Schwelle gegangen. Und in unserer Kindererziehung ist eigentlich Freiheit mit das Wichtigste. Wir wollten, dass unsere Kinder in die Freiheit gehen. Und die Freiheit der Kinder Gottes, wie wir Christinnen und Christen das sagen, dass sie die spüren. Und ich glaube, Nikolas hat diese Freiheit gespürt. Und er hat sie auch an diesem Todestag gespürt, weil er in die Freiheit gegangen ist. Aus dieser Zwangslage ist er in die Freiheit gegangen. Aber für einen Vater ist das Leben seitdem völlig anders. Wenn ich in den Bergen unterwegs bin, ich habe nie darüber nachgedacht, da mal runterzuspringen. Nie. Kenne ich gar nicht den Gedanken. Wozu? Das Leben ist ja wunderschön. Heute sieht es anders aus. Wir waren gerade unterwegs in England, weil wir da Verwandte besucht haben. Und wenn du da an so einer Klippe stehst und denkst du, ist auch eine Möglichkeit. Ja? Also das prägt schon das Leben. Und gleichzeitig, ich halte daran fest, dass Kinder Freiheit brauchen. Und ich nicht alles kontrolliert habe, was Nikolas gemacht hat. Und also der hat jetzt zum Beispiel nie mir irgendwas Schriftliches gezeigt, dass er ins Referendariat geht. Das ist nicht mein Job, finde ich, dass ich ihn das frage. Ich habe ihn natürlich schon mal gefragt, hast du da jetzt was bekommen? Nee, die haben Schwierigkeiten in Covid, hat er mir dann gesagt. Ja,
er war ja auch schon erwachsen, vom Alter her auf
jeden Fall. Ja, der hat ein völlig eigenes Leben.
Aber das macht meine Frage, die ich gerade hatte, eigentlich noch dringender, weil ich ganz ähnlich denke wie Sie, wenn es um Kindererziehung geht, also sagen Freiheit. Meine Frau und ich haben mal in völliger Naivität, kurz bevor das erste Kind geboren wurde, angefangen, so eine Art Erziehungsleitfaden zu schreiben, haben wir natürlich gelassen, das bringt das nichts. Aber da erinnere ich mich noch dran, da war das Erste, was ich gedacht habe, war Freiheit. Ja, also die Kinder müssen irgendwie dazu erzogen werden, die Freiheit des Lebens kennenzulernen. Und deswegen, habe ich an meine eigenen Kinder gedacht. Und natürlich, ob man es will oder nicht, man projiziert die Erfahrungen von anderen Menschen auch irgendwie auf sich selbst. Und habe dann gedacht, wenn ich das erfahren würde, ich kann mir nicht vorstellen, zum Glück ist es ja nicht so, einfach weiterzumachen. Wie soll das gehen? Das ist das Wichtigste, was ich habe in meinem Leben, wo ich alle meine Energie hineinsetze. Wie soll ich dann einfach weitermachen und trotzdem noch sagen, das Leben ist schön? Aber Sie können das ja. Und deswegen, die Frage ist, gab es irgendwie so eine, das wollte ich ja vorhin fragen, irgendwie so eine Art Gabelung, wo Sie dieses Gefühl hatten, also das war das, was ich jetzt gemacht habe, das war die Entscheidung, die ich getroffen habe, die mich dazu gebracht hat, doch weiterzumachen zu können, sozusagen zu dem eben lebensbejahenden Menschen bleiben, oder dieser lebensbejahende Mensch bleiben zu können, den ich jetzt hier vor mir sehe.
Ich glaube, dass man das so nicht beschreiben kann. Ich war gerade hier gibt es das öffentliche Fernsehen, öffentliche Rundfunk macht hier eine Radeltour. Da fahre ich immer gerne mit ein paar Stationen, weil du super Gespräche hast. Und das hat schon Heinrich Bedford Strom gemacht. Ich mache es jetzt auch wieder. Radeln und Gespräche ist natürlich das Top-Paket für Christian Kump. Und da ist einer dabei, der auch ähnlich wie ich einen Sohn an Suizid verloren hat und mit dem spreche ich dann immer dort auf dieser BR-Radl-Tour, ganz intensive Gespräche, und er sagt, dass es bei ihnen weiter auseinandergeht in der Partnerschaft. Also dieses, wir nennen uns ja Survivor, wir haben es überlebt, wir leben weiter, aber es ist wahnsinnig schwer zu zweit mit den sehr unterschiedlichen Herangehensweisen, die jede und jeder hat, einen gemeinsamen Weg zu finden. Und da hilft nur anerkennen, der andere ist anders. Also meine Frau ist in Therapie und macht das super gerne. Und ich brauche es aber nicht, weil für mich einfach erstens natürlich das Religiöse, also ich habe das, also die Gespräche, die ich mit meinem Gott nach dem 1. April geführt habe, die sind nicht druckreif. Ja? Die sind bis zum heutigen Tag nicht druckreif, weil ich natürlich da sehr viele Fragen habe an das Weltprinzip oder an den Schöpfer. Und gleichzeitig ist halt mein Leben war immer schon, ich bin ein Mensch, der sehr im Jetzt lebt. Jetzt bin ich hier bei Ihnen, Herr Sacher, freue mich darüber, dass wir diesen Podcast machen. Und nachher bin ich woanders. Und dann ist es da wieder jetzt. Und dieses Jetzt hat mir total geholfen. Also auch im, also du findest ja keinen Frieden mit Suizid, also ich auf jeden Fall nicht. Ich finde Suizid furchtbar. Und Suizid ist wirklich für die Angehörigen entsetzlich. Aber das Nikolas jetzt, der hat eine Befreiung erlebt von seinen Nöten. Ich kenne die Nöte nicht, das sind nur Fantasien, die ich habe. Daran glaube ich. Ja. Da gibt's und ich glaube auch daran, dass er es jetzt gut hat. Und für mich heißt das jetzt wirklich hier, jetzt, now. Das ist mein Lebensprinzip, das war es schon immer. Und das hat mir geholfen, das hat mir enorm geholfen in der Bewältigung. Aber es ist heute oft auch scheiße. Also das kann man gar nicht anders sagen. Wenn du da im Wald unterwegs bist, also der Wald muss sich schon manches anhören. Das ist schon so, weil natürlich dieser Frust, oder es war ein wahnsinnig schönes Paar, Nikolas und seine Freundin, ich hätte es total schön erlebt, wenn die jetzt so weiter, wie die weiter, was aus denen wird, wie die wohnen, haben die mal Kinder, was machen die, gehen die nach Neuseeland, so. Ich würde gern mit ihm telefonieren oder Signal, WhatsApp-Nachrichten austauschen zu Donald Trump. Das hat ihn sehr mitgenommen, wenn der jetzt wüsste, dass der wieder Präsident geworden ist. Ja, so ist es.
Sind Sie denn in irgendeiner Weise noch mit ihm im Kontakt, sage ich jetzt mal? Also führen Sie im Kopf Gespräche mit ihm oder gibt es einen bestimmten Ort vielleicht, wo er begraben ist, wo Sie sich ihm besonders nahe fühlen?
Nikolas ist überall. Also ich bin mit meiner Oma auch im Gespräch, aber und zwar ganz viel. Aber mit Nikolas natürlich jeden Tag. Bin jetzt gerade hierher gefahren, war ich auch wieder mit ihm in Kontakt. Nein, das ist klar, aber auch mit den anderen. Also die Engsten, die um einen herum sind. Und wir haben einen guten Ort gefunden. Meine Frau hat ganz lange in einer Kirchengemeinde gearbeitet, die einen sehr, sehr schönen Friedhof hat. Und da lebt auch in dem Ort lebt auch meine Tochter. Und dort ist ein Erinnerungsort, zu dem wir so oft wie es geht. Ich komme da jetzt beruflich auch öfter hin, einfach hingehen. Ja, aber der Nikolas war wirklich so ein freier Mensch. Von dem gibt's ganz viele Bilder, wo er auf irgendwelchen Klippen sitzt oder auf irgendwelchen Hügeln oder in den Bergen. Und wenn ich irgendwo auf so einer Klippe bin, dann denke ich mir, jetzt setze ich mich auch mal hin wie er. Ja, also ist eine ganz enge Verbindung. Das ist eigentlich kaum anders, als wenn er leben würde.
Sie haben gesagt, Sie haben eine Therapiesitzung gemacht, oder? Habe ich das richtig verstanden vorhin?
Genau, ich war ein paar Mal dann noch dabei, aber die erste, die war für mich der Durchbruch. Und die ist eigentlich auch ganz einfach, die Aussage, die kann einem jeder, der Hausarzt meiner Frau hat genau das Gleiche gesagt, so etwas gibt es. Damit ist eigentlich alles gesagt. Also es gibt Menschen, die in Nöte kommen, dass sie sagen, so geht das hier nicht mehr weiter. Und wir sind ja jetzt ja ein Riesenclub, ja, wir haben einen eigenen Verein, in dem wir Mitglied sind, der heißt Vivas, du wirst, du sollst leben, wo ganz viele Menschen, die einen Schwerstverlust zu verkraften haben, jetzt miteinander schöne Sachen machen, also Tischtennis spielen oder Yoga oder wir machen immer so Segnungen an Flüssen, was Schönes oder so Kerzen, Lichtersegnungen. Und dieses Gefühl der Verbundenheit, das ist einfach total wichtig. Es gibt Menschen, die müssen schlimmste Verluste erleiden und das sind ganz normale Menschen. Ja, es sind wunderschöne Menschen, beruflich extrem erfolgreiche, beruflich extrem nicht erfolgreiche. Also sowas gibt's.
Und was hat es mit Ihrem Glauben gemacht? Also man hat es Ihnen eher geholfen? Hat es Sie vielleicht sogar eigentlich eher, was wäre das Gegenteil von geholfen? Das gibt es ja jetzt in dem Fall nicht, aber hat es zu größeren Schwierigkeiten geführt, weil man, ich meine, als Theologe weiß man, der liebe Gott ist kein lieber Gott, sondern er ist ein Gott und der hat vielleicht eine liebe Seite, aber auch eine Nicht-Liebe-Seite, aber trotzdem ist es ja eigentlich heißt die Kernbotschaft des christlichen Glaubens ja Evangelium, ja, also doch frohe Botschaft. Das ist irgendwie sozusagen der Kern, auch wenn man der ambivalent ist, ist doch irgendwie, dass man an die Liebe Gottes glaubt. Und sowas, wenn man so eine Erfahrung macht, stelle ich mir so vor, als kann es einen schon auch an dieser Liebe Gottes doch sehr zweifeln lassen.
Also für mich ist der Zweifel schon im Studium, schon vor dem Studium, eigentlich durch mein ganzes Leben ein freundlicher Begleiter. Also ich war jetzt nie einer, der, ich bin jetzt in einer großen Organisation, da habe ich auch noch gestalterische Verantwortung. Da zweifelst du auch jeden Tag an vielen Dingen, ob wir wirklich den Organisationszweck so richtig erfüllen. Und das ist bei meinem Glauben immer schon gewesen, dass ich mir viele Fragen gestellt habe. Das ist ja das Interessante am Studium, dass du dich diesen ganzen Fragen dann auch widmen darfst. Jetzt ist Suizid ist schon, also meine Mutter ist gestorben. Ich denke viel an meine Mutter, die wirklich wunderbar war zu mir und fast von Jahr zu Jahr wird sie mir wertvoller, obwohl sie schon immer wahnsinnig wertvoll war. Mein Vater ist vor 23 Jahren gestorben. Ich denke viel an meinen Vater, der auch ein toller Mensch gewesen. Aber ist kein Vergleich zu dem, wie du jetzt mit dem Kind verbunden bist. Und noch dazu mit so einem Abschied. Ich denke natürlich an unsere große Tochter und ihr zwei Enkelkinder. Da denke ich auch ganz, ganz viel. Wir schreiben uns viel und so. Jetzt sind sie gerade in Wien. Da denke ich dran, wie geht's ihnen in Wien? Aber natürlich denkst du da jeden Tag daran, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass du so ein, ich bin ein Mensch, der sehr respektvoll lebt, der mit, glaube ich, sehr viel in seinem Leben schon an Guten bewegt hat. Ich habe schon viele Menschen begleitet, auch in Krisensituationen. Ich glaube, ich habe jetzt wenig Mieses gemacht im Leben. Manches vielleicht schon, weiß ich gar nicht genau. Dass mir sowas passiert, also die typische Hiob-Frage, wie kann das sein, und meine Frau ist vielleicht noch besser als ich, dass uns beiden, ausgerechnet uns beiden, ein Suizid passiert, da kommst du natürlich total ins Zweifeln und da auch dann an die ganze Frage, was soll das hier eigentlich alles? Ja, jetzt hast du dir das alles so schön ausgedacht, der Nikolas hat ja eine wahnsinnig tolle Hausgeburt, ja, die ist die schönste Geburt, die die Hebamme in den letzten 10 Jahren hatte, weil eine super war. Und jetzt ist der nicht mehr da und es ist schrecklich. Und das ist natürlich eine tiefe Kränkung des eigenen Weltverständnisses, Sinnverständnisses und auch des Glaubens.
Ja, aber ich meine, Zweifel und Glauben gehört immer zusammen. Bin ich völlig Ihrer Meinung, aber irgendwie muss es immer so ein ganz klein bisschen mehr Glauben geben als Zweifel, denn sonst wäre man eben auf der anderen Seite würde man nicht mehr glauben. Ja? Deswegen ist die Frage, ich versuche es rauszufinden, woran liegt das, dass das bei Ihnen überwiegt? Immer noch?
Ja, ich glaube, das ist so eine Bewegung. Ich besuche heute Abend einen Freund von mir, der ist Abt. Und den habe ich kürzlich getroffen, deshalb besuche ich ihn auch. Er hat gesagt, Christian, jetzt ist Zeit für Fluchpsalmen. Also die Psalmen sind ja voll mit Rache, Gelüsten, ja, und mit Flüchen. Und manchmal ist auch Zeit für Flüche. Und ich glaube, bei mir liegt es schon stark daran, dass ich dieses Leben einfach großartig finde. Ich finde das ein unglaubliches Geschenk, das jede und jeder bekommen hat. Jetzt lebe ich auf einem Kontinent, die haben es schon besonders gut erwischt in den letzten Jahrhunderten. Also wenig, wenig Krieg, sehr viel Fortschritt, sehr viel tolle Sachen und die kannst du alle genießen. Ich bin jetzt ein Mensch, der auch den Genüssen des Lebens sehr zugeneigt ist. Ich gehe gerne ins Kino, ins Theater, in die Oper. Ich esse gerne. Ich lege mich gerne irgendwo mal kurz in die Sonne. Ich wandere gerne. Also ich finde auch Natur. Jetzt wohne ich in Bayern. Bayern ist halt super. Wir haben tolle Seen, wir haben alles Mögliche. Und ich glaube, diese Seite der Dankbarkeit, dass ich überhaupt leben darf, die ist schon groß. Ich bin auch wahnsinnig dankbar, dass Nikolas leben durfte. Ich glaube, der hatte ein super Leben. Bis auf die letzten Monate und einen richtig beschissenen Tag. Oder ich habe eine wunderbare Frau, ich habe eine wunderbare Tochter, ich habe 2 ganz tolle Enkelkinder. Ja, da ist diese Seite dieses Dankbarseins, die überwiegt einfach bei weitem die traurigen Gefühle.
Lassen Sie mich zum Schluss vielleicht noch fragen, glauben Sie denn daran, dass Sie ihn wiedersehen werden?
Ja, selbstverständlich. wir müssen reden. Es gibt manches zu besprechen und darauf, das finde ich großartig. Wenn es diese Möglichkeit gibt, da bin ich dabei.
Aber ist es jetzt nicht so ein, oder wie stellen Sie sich das vor? Oder stellen Sie sich es lieber gar nicht vor? Es könnte ja auch sein. Ich mache es dann lieber so, dass ich sage, ich stelle es mir lieber gar nicht vor. Aber haben Sie eine Vorstellung davon, wie dieses Wiedersehen sein könnte? Ist es eher so handfest, sind Menschen sehen aus wie Menschen oder, ja?
Keine Ahnung, Herr Sacher, ich weiß es nicht. Als Kind dachte ich manchmal, es gibt ja diesen Münchner im Himmel, wo die dann da auf der Wolke sitzen und so. Das fand ich eine schöne Vorstellung. Ich habe jetzt ein bisschen Höhenangst, wenn es künstlich wird, so in Flugzeugen und so bin ich jetzt nicht so. Also ich kann wunderbar fliegen, aber dieses Gefühl, das kann man sich nicht vorstellen, keine Ahnung. Das ist ja auch das absolute Geheimnis, wenn du in den neutestamentlichen Text hineinschaust. Wird ja auch nicht beschrieben, wie es dann ist, sondern das ist ein großes Geheimnis, das auf uns alle wartet.
Vielen Dank, Herr Kopp, für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Sacher.
Das war über das Ende Folge 45. Wir hoffen, es hat Ihnen wieder gefallen. Lassen Sie uns 5 Sterne da und abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Ist Ihnen ein Satz hängen geblieben oder wollen Sie uns einen Gast vorschlagen, dann schreiben Sie an podcast@chrismon.de und folgen Sie Chrismon auf Instagram, um immer up-to-date zu sein. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie mutig. Dieser Podcast ist nur möglich dank Ihrer Unterstützung. Wenn Sie noch nicht dabei sind, werden Sie digitalabonnent unter chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.